Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infektionen steigen auf der ganzen Welt täglich. 400 bestätigte Fälle gibt es inzwischen in Deutschland, 52 in Australien. In der Schweiz ist ein erster Patient an den Folgen der Corona-Infektion gestorben, in Australien bisher 2. Zum Vergleich, in Deutschland hat allein die Grippe in diesem Jahr bereits 200 Todesfälle gefordert und 120.000 Menschen haben sich mit dem Influenzavirus infiziert. Neben der tatsächlichen Ausbreitung des Coronavirus scheint sich daher die Angst vor einer Ansteckung noch viel schneller und irrationaler zu vermehren. Hamsterkäufe und Einschränkungen im sozialen Leben sind die Folgen. Gesellschaftsforscher Dr. Johann Lütz erklärt im Interview, woher die Panik in der Bevölkerung kommt, und ich habe mich in der deutschsprachigen Community umgehört, wie der Ausbruch des bis Dezember noch unbekannten Erregers den Alltag unserer Hörer beeinflusst. Für SBS berichtet Katharina Lösche.
Also persönlich hat mich der Coronavirus insoweit beeinflusst, dass ich jetzt viel bewusster darauf achte, dass ich mir öfter die Hände wasche und vor allem, wenn ich in persönlichen Kontakt komme mit Leuten oder auch so einen Handsanitizer benutze, sehr oft im Büro, wo ich Sachen anfasse, die andere Leute schon angefasst haben, Türen etc., das mache ich alles viel bewusster.
Der Coronavirus hat insofern Einfluss auf mich, als dass ich heute zu Hause bleibe. Normalerweise würde ich das nicht tun, nur weil ich ein bisschen Halsschmerzen habe und leicht erhöhte Temperatur. Aber ich arbeite in der Gastronomie mit viel Kundenkontakt. Da möchte ich dann nicht später schlechte Schlagzeilen machen, dass ich da hunderte von Menschen in Gefahr gebracht habe. Also bleibe ich zu Hause und habe meine Schichten an andere Leute gegeben.
Wir haben keinerlei Hamsterkäufe getätigt und uns auch nicht anstecken lassen. Ich glaube, das Einzige, wovon sich die Leute anstecken lassen, ist die Medienpanik. Ich habe so das Gefühl, dass ein Reporter sich gedacht hat, na, berichten wir mal über diese eine Gegend, wo es ganz viele Leute ganz viel Toilettenpapier gekauft haben, berichten wir das mal, und dann ist das irgendwie im Internet explodiert und dann haben alle plötzlich Panik bekommen, dass sie Toilettenpapier kaufen müssen, was interessant ist, weil warum Toilettenpapier? Warum nicht lieber Essen? Das Virus wird uns auch keinen Durchfall oder so geben. Also ich bin mir nicht sicher, warum Toilettenpapier jetzt so...
Gestern haben wir zum Beispiel ein Lunch gekauft und da stand in dem einen Supermarkt, dass es kein Toilettenpapier mehr gibt und dass Reis in einer Woche wieder geliefert wird und dass es nicht erlaubt ist, mehr als 4 Rollen pro Person zu kaufen. Allerdings stellen wir uns natürlich die Frage, wie wir als Backpacker jetzt am besten durchkommen und wie wir am besten weiterplanen, wenn die Regale leer gekauft sind.
Der Coronavirus beeinflusst mein berufliches Leben und dadurch auch natürlich mein persönliches Leben. In dem Sinne, dass gerade heute Morgen der Direktor von unserer Firma meine Kollegin und mich angesprochen hat. Wir beide arbeiten im Finanzbereich und teilen uns die Arbeit, und er hat uns jetzt gesagt, dass ab dem 16. März, also in 2 Wochen, wir Schichtarbeit machen müssen, also dass wir uns nicht mehr sehen bei der Arbeit. Sie wird früher ins Büro kommen, dann gehen, und dann eine Viertelstunde später komme ich dann rein, und das heißt, dass ich später anfange und auch bis in den Nachmittag, frühen Abend hinein arbeite, und wir müssen jetzt natürlich uns absprechen und die Arbeit anders zwischen uns aufteilen.
Also mein Mann arbeitet in der Reiseindustrie, er arbeitet für Flight Center, und sein Gehalt hängt ein bisschen davon ab, wie viel seine Kunden reisen, und mit den ganzen Reiserestriktionen, die jetzt bestehen, und Beschränkungen, ist dann gestern Abend mein Mann nach Hause gekommen und hat gemeint, du solltest dir bewusst sein, dass wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten ein bisschen oder einiges weniger verdienen werden, als es bisher der Fall war, weil es kommt eben darauf an, wie die Kunden reisen, wie viele Reisebuchungen sie machen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir Angst macht. Wir haben ein Haus mit Kredit und eben nur ein fixes Einkommen im Moment.
Ich mache mir da persönlich eigentlich relativ wenig Gedanken, da Corona ja eher in Richtung Erkältung, Grippe tendiert und ja eigentlich in erster Linie ältere Menschen stärker davon bedroht sind. Deswegen muss ich sagen, ist es bei mir eigentlich eher so, dass ich mir Sorgen um zu Hause mache und da auch schon mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte, ob ich mir Sorgen machen muss, vor allem meine Großeltern natürlich zu Hause. Und heute Morgen im Hostel hatten wir dennoch die Situation, dass neben mir im Waschbecken eine Backpackerin stand, die auf einmal ganz, ganz stark angefangen hat zu husten. Als erstes kommen einem da schon die Gedanken so, oh mein Gott, hat die Person jetzt Corona, bin ich schon infiziert? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jede Minute daran denke und nicht mehr rausgehen will.
Der Coronavirus beeinträchtigt mich insofern, als dass wir Flüge gebucht haben nach Deutschland über die Osterferien, um meinen kranken Vater zu besuchen. Dabei wollten wir einen Zwischenstopp in Abu Dhabi einlegen, um andere Familienmitglieder zu besuchen. Aber diese Reise werden wir jetzt noch einmal überdenken.
Dr. Johannes Lütz ist Gesellschafts- und Sozialwissenschaftler an der School of Social Sciences in Brisbane. Herr Dr. Lütz, der Coronavirus breitet sich aus, aber die Angst vor dem Virus scheint sich noch viel schneller auszubreiten. Wie sehen Sie das?
Sie sprechen an, dass uns diese Coronavirus-Aufregung begegnet als naturwissenschaftliches Phänomen einerseits, aber gleichzeitig als sozialwissenschaftliches Phänomen andererseits. Für uns als Sozialwissenschaftler ist das eine sehr interessante Entwicklung, die sich da abzeichnet. Ich selber bin in Westafrika aufgewachsen und bringe alles, was wir so im Moment erfahren aus den Medien über den Coronavirus, auch in Verbindung zu Malaria. Da gibt es ja ganz andere Raten auch, 500.000 Tote pro Jahr ungefähr, 300 bis 500 Millionen Erkrankte jährlich. Also das sind für mich ganz andere Verhältnisse, sodass ich also wahrscheinlich aufgrund dieses Hintergrundes doch ein bisschen erstmal entspannter bin gegenüber der Aufregung, die wir doch mitbekommen. Aber gleichzeitig ist es ja so, wie Sie sagen, kann man dem gar nicht entgehen, diese Panik, die sich ausbreitet. Und ich glaube, die ist vor allem eben sozialwissenschaftlich, eben nicht naturwissenschaftlich nachzuvollziehen.
Wo sehen Sie denn die Gründe für diese Angst, die da so um sich greift? Das scheint ja ansteckender zu sein als der Virus an sich.
Ich würde gern hier mal versuchen, zwei Paradigmen gegenüberzustellen. Auf der einen Seite eben das naturwissenschaftliche Informationsmodell, auch sogenanntes Enlightenment Reasoning oder das Aufklärungsmodell, was uns auch begegnet in der Schule. Das zeichnet sich sehr stark ab, dass die ganze Schulbildung versucht, Wissen zu vermitteln, rational, den Menschen rational zu verstehen, dem Menschen rational Fakten zu vermitteln, in der Erwartung, dass die rational vermittelten Fakten dann eben zu einer gewissen Verhaltensbildung oder Verhaltensveränderung führen können. Das ist eben inadäquat. Als Sozialwissenschaftler wissen wir, dass der Mensch eben nicht nur rational denkt, rational, kognitiv, zerebral die Information verarbeitet, sondern auch sozial lernt. Und sozial lernt von seinen Mitbürgern und die beobachtet und denkt, ui, da scheinen Leute schon mehr zu wissen als ich selber. Und eben dann die Rationalität eben auf die Seite gedrängt wird. Und ich denke, das ist das, was wir ganz stark im Moment spüren. Und da gibt es also so viele Studien über das irrationale Denken der Menschen und eben das andere Paradigma, dass es eben nicht nur rein naturwissenschaftlich Enlightenment Reasoning, sondern der Mensch ist halt auch kognitiv dissonant, handelt irrational.
Ist das das irrationale Handeln, was wir momentan hier bei uns in den Supermärkten erleben, dass die Leute nach Toilettenpapier vorwiegend Reis und Nudeln und Handseife greifen? Und wenn man dann eigentlich sich selbst sagt, gut, der Virus ist soweit noch nicht bei mir angekommen, ich habe Zeit, die Supermärkte sagen, es gibt keinen Grund zur Panik, wir haben immer alles vorrätig. Aber dann stehe ich selbst vor diesen leeren Regalen und merke, das macht was mit mir. Ist das diese Irrationalität, die Sie angesprochen haben?
Ich denke ja, es ist diese Angst, die auch schwer zu definieren oder einzugrenzen ist. Es kann uns von überall her erreichen. Wir wissen nicht, von wo aus der nächste Erkrankte möglicherweise erscheinen könnte. Diese unbekannte Variable. Ich vergleiche das auch mit der Zeit nach den Attentaten 9/11, wo also auch in diesem ganz anderen Bereich eine ganz große Panik und Angst vorhanden war in der Bevölkerung und sehr viele schnelle Schlussfolgerungen gezogen worden sind im Blick auf die Gefahr, welches dann zunehmend auch von Irrationalität gekennzeichnet war.
Besteht da auch das Risiko, dass man da Nationalitäten in einen Topf steckt und nach 9/11 war es die arabische Welt, jetzt hat der Virus seinen Ursprung in China. Muss man da aufpassen, dass man da nicht in so eine Pauschalverurteilung fällt?
Ich denke ja. Ich denke, auch hier trägt die Politik eine gewisse Verantwortung, den Menschen eben nicht nur als Rationales gegenüber zu informieren, nämlich die Gefahr kommt aktuell aus Wuhan oder aus China oder danach eben aus Italien oder aus Iran oder wo auch immer der nächste Gefahrenherd proklamiert werden wird, dass man das eben nicht nur rational vermittelt an die Menschen, sondern die Menschen auch als soziale Kreatur betrachtet, wo man die ganzen anderen Sachen auch mit vermittelt, eben nicht nur die Fakten und so, sondern auch das menschliche Miteinander mit anspricht. Und ich denke, da glaube ich, wacht die Politik erst langsam auf, dass man eben auch den Mensch wahrnehmen muss als irrational handelnde Kreatur, die eben nicht nur auf der kognitiven Ebene anzusprechen ist, sondern auch auf der Gefühlsebene. Und ich denke, da sind eben Sachen, wie Sie ansprechen, Rassismus. Ja, da muss man vorsichtig sein, dass man da halt auch dieses ganze Social Messaging mit hineinnimmt in das, was kommuniziert wird von der Politik. Und da habe ich eher wenig vernommen aus den Medien, dass da also wenig Messaging bei mir angekommen ist, dass man eben auf diese Social Soft Component irgendwie mit Wert drauflegt, um die Menschen vorzubereiten.
Sie sprechen das Vorbereiten an. Ich denke, dass diese Hamsterkäufe beispielsweise auch ein Zeichen davon sind, dass man sich hilflos ausgesetzt fühlt, was da jetzt passiert mit dem Virus, weil es so unbekannt ist. Und die einzige Form, sich irgendwie auf irgendwas vorzubereiten, scheint nun zum Beispiel Hamsterkäufe zu sein oder sich abzuschotten, in einer Art Selbstquarantäne zu versetzen, möglichst wenig sozialen Kontakt zu haben, mit Mundschutz rumzulaufen, auch wenn die Experten sagen, es bringt eigentlich nach 10 Minuten schon nichts mehr, weil alles durchfeuchtet ist. Das scheint ja eine gewisse Hilflosigkeit zu sein, woraus dieser Wunsch resultiert, sich vorzubereiten.
Ich denke, die Situation zeigt, dass die Länder sich relativ gut vorbereitet haben auf diese naturwissenschaftlichen Aspekte, aber das Soziale ist völlig unvorbereitet, dass man da wirklich auch Modelle hat und Strategien hat, die eben auch in der Schublade schon vorhanden sind, die, wenn eine solche Panik, wie Sie angesprochen haben, wirklich auftrifft, dass man dann wirklich vorbereitet, in diesem Sinne von Disaster Preparedness, auch sozial vorbereitet handeln kann mit einem kühlen Kopf, sage ich mal. Das ist sehr wichtig. Also man spricht immer von Disasters destroy development, preparedness protects progress. Das ist sehr wichtig, glaube ich, diese soziale Komponente viel stärker in die Aspekte der Preparedness mit hineinzunehmen und eben nicht nur Planung zu machen, dass man genügend Medikamente oder genügend Lebensmittel oder genügend, ja, Toilettenpapier, wie jetzt die Panikkäufe zeigen. Das scheint einigen Menschen vor allem wichtig zu sein. Auch mir nicht ganz erklärlich, warum auch als Sozialwissenschaftler, auch jemand, der eben in der Entwicklungswelt viele, viele Jahre gelebt hat, man könnte denken, dass Leute erstmal ganz andere Sachen kaufen würden als Toilettenpapier. Aber nun gut, das ist halt die Reaktion der Menschen, spiegelt für mich wieder, dass eben eine gewisse Unvorbereitetheit herrscht und eben die Herdenmentalität der Menschen immer mehr zum Vorschein kommt.
Gibt es denn jetzt noch was, was man tun könnte, um besser vorbereitet zu sein oder um wieder etwas von dem Paniklevel runterzukommen, um wieder etwas rationaler an die Sache heranzugehen, in Ihren Augen?
Ja, also ich denke, da kann die Politik natürlich Einfluss nehmen auf eben die ganzen anderen Dimensionen des menschlichen Lebens. Diese Selbstisolation oder diese Selbstquarantäne, so wichtig das ist auf der naturwissenschaftlichen Ebene, um dem Virus entsprechend zu begegnen, umso wichtiger oder genauso wichtig ist eben diese andere Komponente, dass die Menschen eben nicht sozial isoliert als Individuen leben, sondern man lebt halt in Gemeinschaft. Man lebt gerade hier in Australien in einer multikulturalen Gemeinschaft, die eben besteht aus Menschen aus der ganzen Welt. Und auf einmal besteht die Gefahr, dass Menschen isoliert werden auf dem Grund ihrer ethnischen, kulturellen Herkunft, dass das vielleicht sogar hoffähig gemacht wird, dadurch, dass eben immer nur auf das rational-zerebrale Wert gelegt wird. Man muss jetzt Menschen meiden, man muss dies und das. Jetzt ist gerade die Gefahr aus diesen Hintergründen kommt. Konkret Wert legen auf dieses andere soziale Messaging, was ich vorher schon mal angesprochen habe, um halt diesen guten Zusammenhalt, den wir hier eigentlich haben in Australien, multikulturell, das nicht aufs Spiel zu setzen. Da steht ja eine Menge auf dem Spiel hier auch.
Sie sprechen den guten Aussie-Spirit an.
Ja. Richtig. Ja. Sie fragten vorher auch, was kann man machen oder was kann die Politik dazu machen? Und mir ist dazu ein Zitat eingefallen von Albert Schweitzer, einem Theologen und auch Friedensnobelpreisträger aus dem letzten Jahrhundert, der sagte einmal, und ich zitiere hier aus Englisch, er sagte, "Example is not the main thing in influencing others, it is the only thing." Und da glaube ich, hat jeder Mensch, der jetzt diese Panik beobachtet und auch denkt, Mensch, Herr, was ist hier eigentlich los, hat also auch die Chance, ein ganz anderes Example entgegenzusetzen und eben sich nicht mit in diese Panik hineinziehen zu lassen und in dieser völlig irrationalen Angst unterzugehen, sondern ja, einfach einen Gegenimpuls zu setzen. Und ich glaube, das ist eine Chance für die Politik als auch für den einzelnen Bürger oder die Bürgerin.
Herr Dr. Lütz, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, Frau Löscher.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.